Horst Gunkel von der buddhistischen Gemeinschaft Gelnhausen trägt Geschichten aus Siddhartas Leben vor, die zusammen eine Biografie des Buddha geben. Heute der Teil 4, der Entscheidungsprozess. Im Pali-Kanon erfahren wir wenig über den Entscheidungsprozess, an dessen Ende der Auszug des Prinzen Siddhartha in die Hauslosigkeit stand. Was wir kennen, ist der Mythos von den 4 Ausfahrten, den der Buddha selbst erzählte, und verschiedene kleine Hinweise in anderen Reden des Buddha und weiteren historischen Quellen. Daraus habe ich die Geschichte der Entscheidungsprozess zusammengestellt, in dem der Abwägungsprozess des Siddhartha Gautama im Licht der Bedingungen im damaligen Shakya, einem Kleinstaat in Nordindien, dargestellt wird. Selbstverständlich sind alle Dialoge nicht wörtlich so gesprochen worden, sondern dienen der Verdeutlichung des Abwägungs- und Entscheidungsprozesses. Hier also die Geschichte über den Entscheidungsprozess. Für König Suddhodana stand die Weissagung des Sehers Asita bei der Geburt seines Sohnes Siddhartha sowohl als Verheißung als auch als Bedrohung im Raum. Entweder würde sein Sohn ein großer weltlicher Herrscher werden oder ein Weiser, dessen Lehre noch in Jahrhunderten vielen Menschen Richtschnur ihres Lebens sein würden. Suddhodana war damals der Raja, was in den Schriften meist mit König übersetzt wird. Aber es gab zu dieser Zeit in Shakya keine erbliche Monarchie. Die Rajas wurden von der Ratsversammlung gewählt, in der jedes Familienoberhaupt der politischen Kaste eine Stimme hatte. Shakya war also eine Art Adelsrepublik, mit einem auf Lebenszeit gewählten Oberhaupt, dem Raja. Dieser Adel, den ich eben als politische Kaste bezeichnet habe, wird meist mit Kriegerkaste übersetzt. Man könnte auch Beamtenkaste sagen. Oder eben Adel. Ich habe den Ausdruck Adel von Kai Zumwinkel übernommen. Das ist einer der Übersetzer des Pali-Kanons, ja die modernste Übersetzung der mittleren Sammlung des Pali-Kanons gemacht, die im 21. Jahrhundert auf Deutsch erschienen ist. Selbstverständlich waren einige dieser Adelsfamilien angesehener als andere. Die derzeit herrschende Familie Gautama gehörte zu den angesehensten Familien. Und Suddhodana wollte natürlich, dass die Raja-Würde in der Familie blieb. Als Raja überwachte er die Steuerbeamten, die die Steuern eintrieben für alle wichtigen Staatsausgaben, wozu neben dem Militär auch die Infrastruktur gehörte, also zum Beispiel die B- und Entwässerung zu organisieren. Und selbstverständlich fiel auch für das Leben der herrschenden Familie dabei etwas ab. So ist es nicht verwunderlich, dass Suddhodana, der nur einen legitimen Sohn hatte, große Hoffnungen auf diesen, eben auf Siddhartha setzte. Um seinen Sohn als Nachfolger aufzubauen, unternahm Suddhodana alles, was in seiner Macht stand. Da ging es vor allem um die Ausbildung des Knaben und späteren jungen Mannes. Es wurden Lehrer ins Haus geholt, die diesen Bildung angedeihen ließen. Als wichtigste Lehrgegenstände gehörten dazu die Kampfeskünste, wozu Reiten, Speerwerfen und Bogenschießen zählte. Und dann natürlich auch militärische Taktik und Strategie. Kunst und Kultur machten ein weiteres Feld aus. Siddhartha musste die weltlichen Rituale beherrschen, wie zum Beispiel das angemessene Auftreten bei Festen und an Feiertagen, wie dem öffentlichen Anflügen, dem Ziehen der ersten Ackerfurche eines Jahres, dem Erntedankfest und so weiter. Hier gab es Berührungspunkte zum Geschäft der Brahmanen, der Priesterkaste, und es war wichtig zu wissen, was nur den Brahmanen zustand und was Aufgaben des weltlichen Herrschers waren. Jede Zuwiderhandlung wäre ein Tabubruch gewesen und würde automatisch zu Gesichtsverlust führen. Ein weiterer Lehrgegenstand war die Rechtspflege, denn der Raja war auch der oberste Gerichtsherr. Als solchen oblagen ihm die wichtigsten juristischen Entscheidungen. Und da die anstehenden Fälle selbstverständlich Stadtgespräch in Kapalavatu, der Hauptstadt Chakyas, waren, war es auch wichtig, die öffentliche Meinung hier auf seiner Seite zu haben. Ein Teil des Unterrichts übernahm Suddhodana selbst, indem er seinen Sohn bei Gerichtsprozessen, die er selbst leitete, teilnehmen ließ und ihm später die Beweggründe für seine Entscheidungen erläuterte. Hier war Suddhodana keineswegs immer zufrieden mit der Haltung seines Sohnes, der zum Beispiel die abschreckende Wirkung von Todesurteilen anzweifelte und der bei anderen Strafen wie Blendung oder Verstümmelung des Angeklagten nicht in erster Linie an die Staatsräson dachte, sondern sich in die Lage des Delinquenten versetzte und dessen Sicht seinem Vater erläuterte. Suddhodana erkannte, wie sein Sohn von jeder Art von Leiden beeindruckt war und wie er dabei Mitgefühl entwickelte, das nach Meinung Suddhodanas unangemessen war. Wenn du ein guter Herrscher sein willst, einer, der die öffentliche Meinung auf seiner Seite hat, dann musst du Exempel statuieren. Die Leute sehen Ungerechtigkeiten und wollen Rache, sie wollen Blut sehen. Und wenn der Raja diese blutigen Urteile fällt, so dient das zu zweierlei Zwecken. Erstens werden die Rachegelüste der Menge bedient, und zweitens haben die Leute Angst vor Strafe, und so werden sie von Straftaten abgeschreckt. Siddhartha war von der Weisheit seines Vaters da keineswegs überzeugt. Er hielt ihm vor, da hat ein armer Mann etwas genommen, was ihm nicht gegeben wurde, weil seine Familie Not litt. Sicher ist das nicht recht, aber wenn das Urteil auf Hand abhacken lautet, wird die Not der Familie noch größer. Für diese Familie ist der Raja kein Gerechter, er ist derjenige, der die Not verschlimmert. Und der Sohn dieses Mannes wird daraus etwas lernen, dass man geschickter vorgehen muss. Er lernt, dass es schlecht ist, einen Zeugen am Leben zu lassen. Und er wird Hass auf den Raja und auf die Leute entwickeln, die der Verstümmelung seines Vaters zugestimmt haben. Auf diese Art wird Hass mit Hass beantwortet. Aber Hass erzeugt keine Liebe, keine Zuneigung, sondern führt zu neuem Hass. Nur Großmut ist in der Lage, Hass zu besiegen. Derartige Stellungnahmen seines Sohnes fand Suddhodana extrem weltfremd und er sagte sich, dass sein Sohn zu stark auf Leid und mit Mitgefühl antwortete. Er nahm sich also vor, Siddhartha weniger mit Leid zu konfrontieren. Da war die Begeisterung seines Sohnes für Spiele schon besser. Er musste ihn möglichst mit Spielen erziehen, in denen es um Taktik und Strategie ging. Das kam Siddhartas intellektuellen Fähigkeiten näher. Und statt Leid muss er Kurzweil erleben und Freude. Also sorgte Suddhodana dafür, dass es häufig Feste gab, Festessen und Erhaltungsmusik, Tänzerinnen und Mädchen, die seinem Sohn die Zeit versüßten, auf das er Gefallen am höfischen Leben fand. Und auch eine Ehefrau brauchte seinen Sohn. Schließlich musste dieser auch legitime Erben zeugen, die dereinst die Familientradition fortführen könnten. Natürlich mussten die Ehen von den Eltern im Familieninteresse arrangiert werden. Es galt Mehrheit in der Ratsversammlung der Adelsgeschlechter zu organisieren. Daher einigte sich Suddhodana mit dem Oberhaupt einer anderen Adelsfamilie, der Chakya, nämlich mit Subhabuddha Und so wurden Siddhartha und seine Cousine Yashodhara ein Ehepaar, als die beiden 16 Jahre alt waren, was damals als das ideale Alter für eine Vermählung galt. Später einmal sollte Yashodharas Bruder Devadatta ein Gegenspieler des Buddha werden, aber das ist eine andere Geschichte. Die Eheschließung seines Sohnes war für Suddhodana recht günstig, denn es kamen nur Frauen in Frage, die aus den führenden Familien der Region stammten. Und da gab es neben den Chakya nur eine ähnlich angesehene Familie, die Kolya. Und Yashodharas Großvater war das Stammesoberhaupt der Kolya. Die Eheanbahnung war also eine Sache der Machtpolitik, der Familie und der Staatsräson. Siddhartha wurde somit verheiratet, aber er war sich keineswegs sicher, ob er tatsächlich in die Fußstapfen seines Vaters treten sollte. Seit seinem Erlebnis unter dem Rosenapfelbaum hatte er die Ahnung, dass es auch etwas anderes gäbe als dieses weltliche Leben, das ihm durchaus gelegentlich attraktiv erschien. Manchmal genoss Siddhartha ja tatsächlich die Feste. Dann wieder erschien ihm das alles als oberflächlich und hohl. Es musste etwas anderes geben, etwas wirklich Bedeutsames. Ja, mit Musik und hübschen Mädchen, mit leckerem Essen und Getränken aus vergorenen Früchten konnte das Leben stundenweise ganz erträglich sein. Doch spätestens am nächsten Tag kam der Katzenjammer. Das Leben am Hof war doch so oberflächlich. Andererseits, wie viel besser hatte er es als die meisten anderen Menschen, vor allem als die Kastenlosen, die Unberührbaren. Aber wohin führte ihn sein Leben? Soll er wirklich ein Raja werden wie sein Vater? Jemand, der Krieg führte und der Todesurteile und Verstümmelung anordnete, weil es der Staatsräson und der öffentlichen Meinung geschuldet war? Und wohin führte das? Hass wurde mit Hass beantwortet. Und wohin führt dieses Leben überhaupt? Er konnte es an den Menschen aus seinem Umfeld sehen. Im Alter ging es ihnen nicht besser, Krankheiten befielen sie und ließen sie leiden. Mit zunehmendem Alter wurden die Gebrechen mehr, schließlich starben sie. Und dann? Ach, dann folgte unweigerlich die nächste Wiedergeburt. Und das alles nur, um erneut zu altern, zu erkranken, zu sterben. Zwischendurch betäubt durch allerlei ablenkende Sinnesgenüsse, wenn man das Glück hatte, zu einer Adelsfamilie zu gehören. Die Brahmanen sprachen zwar von einem Ende des Rades der Wiedergeburten, aber erst irgendwann in sehr ferner Zeit, nach Millionen von Wiedergeburten, nach Millionen von Leben mit Alter, Krankheit und Tod, nach Millionen von Leben, in denen man die Brahmanen rufen musste, um die teuren Rituale zu veranstalten, die eine gute Wiedergeburt versprachen. Aber vielleicht waren die Brahmanen gar nicht daran interessiert, dass man das Ende der Wiedergeburten erreichte. Denn vom Glaube an Wiedergeburt, die Notwendigkeit einer guten Wiedergeburt und den damit verbundenen Ritualen hing schließlich ihr Geschäftsmodell ab. Siddhartha hatte mit einigen der Brahmanen gesprochen. Er wollte wissen, was sie in ihren Ritualen sehen, wodurch die Wiedergeburten beeinflusst würden. Aber wann immer er sie fragte, erhielt er nur höchst unbefriedigende Antworten. Sie schienen überhaupt nicht selbst erfahren zu haben. Sie beriefen sich immer auf uralte Schriften, auf die Veden, auf das, was früher jemand gesehen haben wollte, vor vielen Jahrhunderten, vielleicht vor Jahrtausenden. Aber nichts davon war überprüfbar. War das vielleicht doch alles nur hohler Glaube? Die Brahmanen wissen nichts, war sie da allmählich überzeugt. Keiner von ihnen schien auch nur so viel Verständnis für die Realität zu haben, wie ihm bei seiner Meditation unter dem Rosenapfelbaum aufgestiegen war. Es gab allerdings auch Alternativen zu diesen brahmanischen Reden. Es gab da diese Sadhus, diese wirklichen oder sogenannten Heiligen, die umherzogen. Mitunter war ein angesehener Mann darunter, der in der Hauptstadt Kapilavatthu kam. Und manch einer von ihnen hielt auch Vorträge. Wann immer er es ermöglichen konnte, versuchte Siddhartha dorthin zu gehen. Sicher, das war problematisch, denn sein Vater sah das nicht gern. Nein, er hat es ihm nicht wirklich verboten, denn auch Suddhodana wusste, dass Verbote eine Sache nur attraktiver machen. Aber wann immer einer dieser heiligen Männer sprach, gab es irgendetwas, wozu Siddhartha anwesend sein musste. Ein Ritual, ein Turnier, ein Fest, bei dem ihm eine bestimmte Rolle zukam. Manchmal schaffte es der junge Siddhartha eben doch, zu einem dieser Vorträge zu gehen. Bald war ihm klar, dass diese Vorträge von sehr unterschiedlicher Qualität waren. Meist waren die Vorträge der Nacktasketen besser als die der Feuerpriester. Aber es gab so viele Schramanieros, dass es ziemlich unübersichtlich war. Einmal hörte er einen Vortrag von einem Mann, dessen Ausstrahlung ihn beeindruckte. Einer, der mehr zu wissen schien als alle diese Brahmanen, die bei Hofe vorstellig wurden. Und Siddhartha hatte Gelegenheit, hinterher mit ihm zu sprechen. Die Weisheit und die milde Güte dieses Mannes beeindruckten ihn. Allerdings war dieser Weise etwas skeptisch, dass der Sohn des Rajas sich dafür interessierte. Er sagte: »Ich fürchte, edler Herr Gautama, das ist nichts für euch. Ihr werdet definitiv nicht sehr weit in eurer Praxis kommen, wenn ihr Raja seid oder auch nur am Hofe des Raja lebt. Dieses Leben ist nicht das heilige Leben. Beide Lebensweisen sind einfach nicht kompatibel. Es wäre aber gut, wenn ihr, sei es als Raja oder als Prinz, zu Vorträgen der Sadhus kommt. Es kann sein, dass ihr dadurch ein paar neue Einblicke bekommt.« »Aber woher habt ihr, verehrungswürdiger Sadhu, eure Weisheit, euer Verständnis der Dinge?« fragte Siddhartha. »Nun, Prinz Siddhartha, da sind drei Dinge zu nennen. Erst einmal ist da die Askese. Denn ein Leben in Völlerei, wie ihr es bei Hofe lebt, ist der geistigen Entwicklung nicht dienlich. Ich ernähre mich nur von dem, was man mir gibt, von Almosenspeise. Ich erbettle meine Mahlzeiten. Das zweite ist die Lehre des Wanderns. Ich bin viel unterwegs und sehe viele Dinge. Ich betrachte die Dinge tief. Das heißt, ich versuche zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und das dritte ist meine Meditation. Ich habe bei mehreren Meistern der Meditation gelernt.« »Ach«, fragte Siddhartha, »bei wem, Verehrungswürdiger, habt ihr diese tiefe Weisheit erfahren?« Und der Schramaniere antwortete: »Nun, Prinz Siddhartha, es gibt die unterschiedlichsten Techniken. Es geht dabei um das Erreichen der meditativen Vertiefungszustände. Man nennt sie Dhyanas. Aber auch hier ist es sehr unterschiedlich. Mancher ist schon froh, wenn er nur das erste Dhyana erreicht, das von Gedankenfassung und vom Verweilen beim Meditationsobjekt geprägt ist. Aber bei meinem letzten Meditationsmeister, bei dem großen Alara Kalama, habe ich auch das fünfte Dhyana erreicht, das Raumunendlichkeitsgebiet. Der ehrwürdige Alara Kalama beherrscht sogar noch zwei höhere Dhyanas, das Gebiet der Bewusstseinsunendlichkeit und das der Nichtzeit. Alara Kalama ist der vielleicht größte lebende Meditationsmeister.« Siddhartha war beeindruckt. Es gab eine Alternative zu seinem Leben. Andererseits war da die Familientradition. Ein Ausstieg aus dem Leben als Thronanwärter wäre ein Verrat an seiner Familie. Dabei sah er sich weniger in der Tradition seines Vaters, des Rajas, als in der von seiner Amme, von Mahaprajapati Gotami, der Schwester seiner Mutter, die unmittelbar nach seiner Entbindung verstorben war. Mahapajapati Gotami war eine Nebenfrau Suddhodanas. Beide Familien stammten aus dem Hause Golya. Ihr, seiner Ziehmutter, fühlte er sich verpflichtet. Sie war die Mutter, die ihn gesäugt hatte. Von ihr hatte er allerdings nicht nur die Muttermilch erhalten, sondern auch Liebe, Zuneigung und Verständnis. Sie schien ein gewisses Maß an mitfühlender Weisheit zu haben, etwas, das seinem Vater völlig abging. Sie war für ihn die Verkörperung der Familie. Einer Familie, die er nicht verraten wollte. So lebte Siddhartha in einem inneren Konflikt. Er hatte eine gewisse Distanz zur Familienpolitik. Aber er war doch ein Spross seiner Familie. Ja, er hatte die Hochzeit mit Yasodhara mitgemacht. Klar, welche Alternative hätte er als 16-Jähriger auch gemacht? Wir wissen auch, dass die Ehe vollzogen wurde. Allerdings ist es doch höchst verwunderlich, dass der einzige Sohn von Siddhartha und Yasodhara erst 12 Jahre nach der Eheschließung zur Welt kam. Ob die beiden auch Töchter hatten, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall werden Töchter nie erwähnt, warum auch. Sie sind ja in der patriarchalischen Struktur Indiens irrelevant. Ja, Vater, ich kann mir durchaus vorstellen, als Sadhu in die Hauslosigkeit zu gehen. Dieses Leben bei Hofe befriedigt nicht. Es ist eine Ansammlung hoher Rituale, hohler Rituale. Was ist schon gegen eine höchste Weisheit dagegen? Gegen Erleuchtung? Das ist doch alles nichts, was ihr hier macht am Hof. Das ist doch nur vordergründiger Kram. Und der Vater war außer sich. Erleuchtung, Erleuchtung. Wenn ich das schon höre. Keiner weiß, was es wirklich ist. Die Brahmanen reden davon. Aber was es wirklich ist, können sie auch nicht sagen. Nur, dass dann das Rad der Geburten beendet sei. Und diese Sadhus? Ein Haufen von Verrückten und Hungerleidern. Glaub mir, ich habe einige von denen angehört. Die meisten sind Spinner. Zugegebenermaßen, einige von denen haben auch ganz interessante Ideen. Aber Erleuchtete gibt's darunter keine. Und wenn du sowas wie Erleuchtung anstrebst, mein Sohn, so hast du in diesem Palast allemal bessere Bedingungen als diese ärmlichen Sadhus auf ihren Straßen. Nein, nein, mein Sohn, du wirst Raja. Du machst, was deine Familie von dir erwartet. Und wenn du einst Raja bist, nach meinem Tode, kannst du dir gern immer mal einen dieser Sadhus kommen lassen und mit ihm meditieren. Das ist das einzig Vernünftige. Und eines Tages wird dein Sohn Raja, falls du irgendwann einen hast, bis jetzt hast du ja noch nicht einmal das zustande gebracht. Wenn dein Sohn dann eines Tages reif ist für die Raja-Würde und du noch nicht zu alt bist, kannst du es machen wie einige andere alte Leute auch. Die setzen sich mit 50 zur Ruhe und widmen sich der Spiritualität. Aber, mein Lieber, jetzt, zuerst kommt die Familie. Zuerst, und zwar jetzt. Verstanden? Siddhartha hatte verstanden. Wenn er weder die Familie verraten wollte, noch so enden wie Suddhodana, dann wäre es eine Alternative, einen Sohn zu zeugen, der dann von Suddhodana als künftiger Raja aufgebaut würde. So alt ist ja sein Vater noch nicht, dass er das nicht noch bewerkstelligen könnte. Ja, das erschien ihm ein gangbarer Kompromiss, ein Sohn für die Familie gegen seine Freiheit. Allerdings würde er, Siddhartha, nicht bis zum 50. Lebensjahr den Raja spielen. Wir wissen nicht, ob Siddhartha diesen Vorschlag ausgesprochen hat, ob er seinem Vater ein Abkommen vorgeschlagen hat, dein Enkel für den Hof und meine Freiheit für mich. Warum eigentlich nicht? Wenn Siddhartha einen Sohn hätte und kurz darauf, sagen wir, in einem Feldzug umkäme, würde selbstverständlich sein Sohn zum Raja aufgebaut werden. Warum also nicht den Sohn zeugen und sich dann abmachen, in die Hauslosigkeit zu ziehen, statt ins Feld gehen und dort zu fallen? Möglicherweise war dies anfangs ein Gedankenspiel. Doch allmählich schien es zu einer echten Option zu werden. Schließlich zu einem Plan. Ja, Siddhartha nahm seine Familienpflichten wahr. Er zeugte einen Sohn. Er nahm auch an militärischen Übungen teil. Aber wann immer sich die Gelegenheit ergab, ging er hinaus, um den Lehren der umherwandelnden Sadhus zu lauschen. Die meisten waren alles andere als beeindruckend. Doch von einem hatte er ja schon gehört, den wollte er auf keinen Fall verpassen. Man sagte von ihm, er habe die sechste Vertiefung erreicht, das Bewusstseinsunendlichkeitsgebiet. Und wirklich, als Siddhartha seinem Vortrag lauschte, hatte er ein ähnliches Gefühl wie bei jenem anderen Sadhu, der das Raumunendlichkeitsgebiet erreicht hatte. Da war es wieder, es gab definitiv etwas, das mehr war als alles, was Siddhartha bekannt war. Und so suchte er auch das Gespräch mit diesem Meditationsmeister. Siddhartha sagte, ehrwürdiger Sadhu, erst einmal zuvor war ich von einem Sadhu ähnlich beeindruckt wie von euch. Ich habe diesen verehrungswürdigen Mann gefragt und er sagte mir, er habe bei Alara Kalama gelehrt, sei sein Schüler gewesen. Dieser Meister habe das Nichtsheitsgebiet erreicht. Seid auch ihr Alara Kalamas Schüler? Und er antwortete, nein, hoher Herr. Ich habe von Alara Kalama gehört, war aber nicht sein Schüler, sondern der von Uddaka Ramaputra. Dieser hat, ebenso wie Alara Kalama, selbst das Nichtsheitsgebiet, die siebte Vertiefung, erreicht. Und Uddakas Vater, der Rama, der hat sogar die höchste Vertiefung erreicht, das, was derzeit in diesem Teil der Welt niemand sonst beherrscht, die achte Vertiefung, das Gebiet der weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Also man kann wirklich sagen, Uddaka Ramaputra und Alara Kalama sind zweifelsfrei die beiden besten Meditationslehrer, die man heute haben kann. Prinz Siddhartha war beeindruckt von diesem Gespräch und er prägte sich die beiden Namen ein, denn er sagte sich, wenn ich dereinst den Palast verlasse und in die Hauslosigkeit ziehe, dann werde ich einen der beiden aufsuchen. Wenn man irgendwo zur Erleuchtung kommen kann, dann sicher bei einem der beiden. Und ganz sicher nicht bei einem von diesen hohlen Ritualbrahmanen. In der Tat schien der Plan Siddharthas allmählich aufzugehen. Yasodhara war schwanger. Wenn sie ihm einen Sohn gebären würde, so wäre er, Siddhartha, in der Lage, dem Palast den Rücken zu kehren, ohne den Makel des Familienverrats zu erzeugen. Denn das hätte sicherlich negative karmische Folgen, so sagt er sich. Dann könnte er es vermutlich mit der Erleuchtung ganz vergessen. Dann würde er niemals das Rad von Alter, Krankheit, Tod und Wiedergeburt verlassen können. Aber mit diesem Kompromiss würde es ermöglicherweise gelingen. Ein Sohn für den Palast und für ihn die Freiheit. Suddhodana war höchst erfreut, als er von der Schwangerschaft seiner Schwiegertochter hörte. Allerdings sah er dies als Zeichen, Siddhartha noch stärker in die Pflicht zu nehmen. Mein Sohn, endlich hast du dich entschieden, die dir von den Göttern zugewiesene Aufgabe anzunehmen, als Glied der Kette der Rajas von Shakya deine Pflicht zu tun. Endlich ist es soweit, dass ich dir, dem künftigen Raja des Landes, einige Pflichten übertragen kann. Siddhartha ist entrüstet über diese Wendung der Dinge. Er geht zu Mahaprajapati Gotami, die nicht nur seine Ziehmutter ist, sondern auch so etwas wie seine Vertraute. Er sagt, da hatte ich gehofft, durch einen Kompromiss aus diesem verdammten Palast herauszukommen und meinen Vater nimm das jetzt zum Anlass, mich noch stärker in die Pflicht zu nehmen. Ich hatte gehofft, wie Mutti, die Befreiung durch einen Sohn zu erreichen. Wie Mutti ist das indische Wort für Befreiung. Jetzt sieht es jedoch so aus, als wäre das nicht wie Mutti, sondern im Gegenteil, Rahula, eine Fessel. Rahula ist das indische Wort für Fessel, mit der man mich an den Palast binden möchte. Ich sag dir eines, ich werde diesem Sohn den Namen geben, als den mein Vater ihn gegen mich verwenden möchte. Ich werde ihn Rahula nennen, Fessel. Das soll sein Name sein. Aber dann werde ich mich von dieser Fessel lösen, so wie man sich von all seinen Fesseln lösen muss, wenn man denn den spirituellen Weg geht. Seine Ziehmutter geht auf ihn zu und legt ihm den Zeigefinger auf den Mund. Sag das nie wieder, Siddhartha. Wenn du willst, nenne ihn Rahula. Aber sage niemandem, dass er eine Fessel ist, von der du dich lösen möchtest. Das, mein geliebter Siddhartha, soll unser beider Geheimnis bleiben. Es blieb das Geheimnis der beiden. Allerdings war Suddhodana zwar nicht weise, aber er war auch nicht dumm. Daher ließ er vorsichtshalber Wachen aufstellen, und zwar schon kurz vor der Geburt Rahulas, die sicherstellen sollten, dass Siddhartha nicht den Palast verließ und türmte. Die Familien- und die Staatsräson verlangte das, und seine Aufgabe als Raja war es, gemäß dieser Raison zu regieren. So kam der Tag von Yasodharas Niederkunft und Rahulas Geburt. Tatsächlich, ein Sohn war geboren worden. Ja, er erhielt den Namen Rahula. Siddhartha aber hatte mit Jana, seinem Wagenlenker, für die nächste Nacht die Flucht vorbereitet. Damit die Abreise weniger auffiel, sollten sie nicht die Kutsche nehmen, sondern reiten, sobald alle schliefen. In der Nacht kleidete sich Siddhartha an. In der Schlafstube brannte nur ein kleines Öllicht. Plötzlich überkam Siddhartha das dringende Bedürfnis, seinen kleinen Sohn noch einmal zu betrachten und ihm und Yasodhara einen Abschiedskuss zu geben. Ein Moment lang zögerte er. So lange hat er schon gewartet. 12 Jahre waren seit der Eheschließung vergangen und seit heute war da jemand, der Blut von seinem Blut war, Fleisch von seinem Fleisch. Und in ihm stieg das Wissen auf, wenn ich mich jetzt umdrehe, die beiden ansehe, sie küsse, werde ich mich nicht von ihnen lösen können. Dann zieht sich die Schlinge zu. Dann werde ich ein Gefangener sein. Und so ging Siddhartha, ohne sich noch einmal umzudrehen, mit Tränen in den Augen weg, wie er später mehrfach erzählte. Er löste sich von seiner Familie, von seiner Fessel. Am Stall traf er auf Jana. Dieser hatte die Hufe der Pferde mit Tüchern umwickelt, damit niemand bei Hofe durch das nächtliche Hufklappern geweckt werde. Die beiden ritten die Nacht durch und im Morgengrauen erreichten sie den Grenzfluss Roni, der das Gebiet der Chakya, von dem der Kolya trennte. Dort stieg der Prinz ab, legte sein goldenes Geschmeide nieder und übergab es Jana. Dann nahm er sein Schwert und schnitt sich damit die langen Haare ab, die ein Zeichen des Adels waren. Anschließend übergab er auch das Schwert Jana. Die beiden verabschiedeten sich und Siddhartha watete durch den Grenzfluss. Auf der anderen Seite, im Lande Kolya, traf er auf einen Jäger, der zu morgendlicher Stunde auf der Jagd war. Die beiden musterten einander und der Jäger sagte, »Hohe Herren, wie euch sieht man selten so früh unterwegs.« »Nein, nein«, antwortete Siddhartha, »ich bin kein hoher Herr, ich bin ein Schramaniera.« Da lachte der Jäger. »Ach nein, mein Herr, so seht ihr wirklich nicht aus. Ihr tragt edle Kleidung, golddurchwirkte Stoffe.« Siddhartha sah an sich herunter, Gut, dann lass uns die Kleider tauschen. Der Jäger konnte sein Glück kaum fassen. Die beiden tauschten die Kleider. Aus dem Prinzen Siddhartha war der Wanderer Gotama geworden. Gotama war Siddharthas Nachname. Und von da an und für die nächsten Jahre galt er als der Wanderer Gotama. Und der ging jetzt seines Weges.